Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Jo. Ja, wir sind Freitagabend, Netzwerktreffen, Frühjahrstagung, solidarische Landwirtschaft. Ich sitze hier mit dem Olli von Basta und wir haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht über Ideen, wie wir Bildung in solidarischen Landwirtschaft integrieren können. Also sowohl, ja, Bildung ist ein breites Konzept. Können wir vielleicht mal erstmal anfangen mit, was wir darunter alles fassen können. Wir sind gerade an einem Zettel vorbeigelaufen, AG Bildung, haben dort ein Inserat im Endeffekt gesehen von jemandem, der sagt, ich kann Leute ausbilden. Oder wie kann man das verstehen? Ne? Schon so in die Richtung.
Ja, genau.
Bietet das an, Wissen zu teilen. Und dann gibt es verschiedene Seminare zu solidarischer Landwirtschaft. Wie fange ich sowas an? Fortbildungsseminare, auch für Leute, die schon dabei sind. Natürlich gärtnerische Seminare gibt es einige. Aber wir haben uns jetzt eher so über eine Bildung innerhalb des Betriebs sozusagen unterhalten und vielleicht einen Austausch zwischen den Höfen. Vielleicht willst du kurz erklären, wie euer Zugang zu Bildung bei Basta im Moment gerade ist.
Ja, also allgemein will ich erstmal sagen, dass ja die solidarische Landwirtschaft an sich schon einen Bildungsauftrag hat, dadurch, dass eben die mit Lebensmittel versorgten Menschen wieder Zugang kriegen zu der Produktion und aktiv auf dem Hof sich einbringen können, zu Mitmach-Sessions kommen, ihr eigenes Gemüse produzieren und ja, viele Menschen ja auch entfremdet sind von den Nahrungsmitteln, die sie einkaufen und konsumieren. Und da passiert für uns tagtäglich eine Bildungsarbeit, die wir mitleisten. Wir freuen uns über alle Mitglieder, die kommen und die uns auch helfen zu jäten, zu pflanzen, zu ernten. Aber damit verbunden ist auch immer, die Leute wieder rückzubinden, wie eigentlich die Abläufe der Natur sind und wie sich, ja, wie alle Schritte dazu führen, dass sie nachher das ganze Winter ein Lagergemüse zum Beispiel bekommen. Darum finde ich das einen ganz grundlegenden Aspekt bei allen Solawi-Veranstaltungen, wo Mitglieder eingeladen sind, mit auf den Acker zu kommen.
Ist das bei euch auch so, dass ihr dann, also dass ihr vor allem das lehrt sozusagen durch die Arbeitseinsätze, oder schafft ihr es tatsächlich auch irgendwie Veranstaltungen zu machen, wo ihr jetzt theoretisch was erklärt, was ist ein Hofkreislauf oder die eure Fruchtfolge genauer auseinanderdröselt und so, oder so eher einen theoretischen Input bringt oder jemand einladet, der was thematisiert, was für euch wichtig ist. Schafft ihr das auch?
Nur bedingt. Unbedingt. Also wir laden keine Experten ein, um da jetzt in Berlin in der Abholstation einen Input zu geben. Das schaffen wir noch nicht, finde ich ganz interessant. Was wir schaffen, ist auf einer Entscheidungsbasis ganz viel zu vermitteln. Wir haben so eine interaktive Saisonplanung, wo die Leute Einfluss nehmen können auf das, was angebaut wird, in welchen Mengen, und auch frei Wunschzettel ausfüllen, was sie denn in der nächsten Saison gerne essen möchten, von auch Sachen, die noch gar nicht im Programm waren. Und da geraten wir oft an Punkte, dass wir den Leuten erklären, okay, wenn wir Spargel anbauen sollen, dann dauert das eben so und so lange und man kann das mit unserem Boden vielleicht nicht machen. Und da kommen wir ganz viel in den Dialog, wo wir als Bauern, die tagtäglich damit umgehen, einen Expertenstatus haben und unser Wissen, so gut es eben geht, abgeben an die Mitglieder. Und es passiert oft genug, dass auch da vereinzelt Leute großes Detailwissen haben, die vielleicht eine Permakultur-Uni besuchen gerade und dann da spannende Impulse zurückbringen an den Hof. Also es funktioniert auch in beide Richtungen.
Ja, das ist einerseits diese, also durch diese Entscheidungsstrukturen kommt viel gärtnerisches Wissen rüber, sagst du, weil eben Fragestellungen gestellt werden und ihr versucht darauf einzugehen. Aber ich finde auch, also zumindest das ist auch meine Erfahrung auch aus Freiburg, wir vermitteln auch außerhalb der gärtnerischen Sphäre ziemlich viel unseren Mitgliedern, was es an Organisations- und Entscheidungsstrukturen eben und Lösungsmethoden vielleicht geben kann, wie Gruppenprozesse organisiert werden können, wie in Plenars sich ausgetauscht wird, Zustimmung signalisiert wird, die ganzen Handzeichengeschichten. Ich glaube auch außerhalb dieses Gartenbereichs, der ja oftmals dann in einem Fokus vielleicht liegt, wenn man über solidarische Landwirtschaft nachdenkt, ist da auch ganz viel Gruppendynamik und Gruppenprozesslernen mit dabei in der solidarischen Landwirtschaft.
Absolut, ja.
Das darf man einfach nicht vergessen auch, glaube ich. Das ist auch sehr wichtig.
Wir haben eine ganze Reihe Leute, die schon aus so einer Auto-Orga-Ecke kommen. Viele Mitglieder sind daran gewohnt, an basisdemokratischen Entscheidungen teilzunehmen und kennen sich aus verschiedenen Zusammenhängen, aus dem Kiezladen, aus dem Hausprojekt irgendwie gut aus, wie ein Plenum abläuft, wie man strukturiert und so. Aber vielleicht genauso viele Leute nehmen wir auch mit in dieser Kommunikationskultur, die noch nicht so viel Berührungspunkte damit hatten.
Würdest du sagen 50-50 oder wie?
Kann ich nicht so richtig einschätzen, aber das prägende Bild ist so eine Auto-Orga-Kultur aus ja, mehr oder weniger anarchistischen Kreisen so und die Leute, die sich darin wohlfühlen in dieser Kommunikationskultur, tragen die in die Gruppe rein und
moderieren dann auch und führen die Handzeichen ein und so Geschichten.
Genau, also die setzen die Impulse und nehmen dann den Rest der Gruppe mit. Und es gibt manchmal Nachfragen oder so ein, in der Pause so ein schüchternes, weiß ich jetzt auch nicht, jetzt war ich sehr still und ich bewundere, wie er miteinander redet. Und so ein Annäherungsprozess, der auch eine ganze Weile dauert. Und jetzt gibt es uns 2 Jahre und ich habe schon bemerkt, wie jetzt Menschen, für die das am Anfang ganz neu war und die ganz unsicher waren in dem Kontext, voll Fahrt aufgenommen haben und jetzt richtig toll mitmachen können.
Ja, bei uns gibt es auch ein. Also es ist spannend, so diese, wir haben da relativ ähnlichen Kontext, glaube ich. Bei uns gibt es auch ziemlich viele Leute, die aus der selbstverwalteten Szene kommen, Mietshäuser-Syndikatskontext und so. Da ist man diese Protokoll und wie diskutieren wir miteinander, wie lässt man andere aussprechen. Also so völlig simple Sachen auch irgendwie relativ gewohnt. Da gibt es, glaube ich, ganz andere Projekte, die da einfach nicht so einen Basis-Hintergrund haben von den Mitgliedern auch. Aber es ist sehr spannend, wie die Leute das auch lernen und auch wir intern. Ne? Also wir haben unsere Kerngruppentreffen, die kooperativen Koordinationen sozusagen. Seit 2009 treffen wir uns schon. Und mit diesen heißen Phasen des Projekts ist das auch teilweise sehr verbissen gewesen, glaube ich. Und die Kokos waren wöchentlich und sie gingen ewig. Wir hatten das Gefühl, jeder hatte das Gefühl, bei allem mit reinreden zu müssen. Und es wurden ständig Grundsatzdiskussionen geführt und so. Und das, also ist ja auch gut, Grundsätze-Diskussionen zu führen, aber es wurde auch einfach schlecht diskutiert. Es war eine schlechte Stimmung, es wurde nicht richtig zugehört, es wurden Leute ungeduldig und so. Und ich glaube, da haben wir auch So vor 2 Jahren war da der Punkt, wo einfach neue Leute dazugekommen sind in das Plenum, die auch Erfahrung hatten in anderen Gruppenkontexten und gesagt haben, boah, das ist so richtig nervig für euch, es geht gar nicht. Wir brauchen jetzt hier am Anfang erstmal eine Runde, wo die Leute sich kurz sagen, wie es ihnen geht und wer sie sind und so. Oder für die Leute, die neu dazukommen, wir müssen das abstellen, dass Leute, wenn sie mit Ideen kommen, gleich abgebügelt werden mit, ah, das haben wir schon 3-mal diskutiert und dann kommen wir nicht wieder, ah, nee. Mhm. Und so, also dieses Offensein ist einfach, da sind so ein paar Sachen, wo die einfach sagen, so das und das und das geht gar nicht. Und mittlerweile sind die Treffen einfach so 1000-mal besser geworden. Also auch so innerhalb der Gruppe, die eigentlich so einen Kontext mitbringt von Selbstorganisation, hat es ja sehr viel getan, auf jeden Fall. Spannender Prozess.
Ja, man muss viel Aufmerksamkeit darauf verwenden, am Anfang so eine Kultur zu etablieren, so eine Kultur des Zuhörens und des fair und offen miteinander Redens, ne? Weil, also ich habe auch schon autonome Kontexte kennengelernt, wo eine aggressive Kultur etabliert war. Und dann lässt sich ganz schlecht arbeiten und auch ganz schlecht da wieder rauskommen. Also ich denke auch, dass so manche Solawi-Gruppe früher oder später gut daran tut, jemand Externes reinzuholen, der oder die sich das mal so von außen anguckt und ein bisschen leiten kann und neue Wege produktiverer Kommunikation ein bisschen aufzeigt.
Ja, auf jeden Fall. Und diese Prozesse innerhalb der ganzen Solawi, natürlich finden die auch innerhalb des Anbauteams sozusagen, also innerhalb der Leute, die sich auf dem Hof bewegen. Und ja, vielleicht lass uns da ein bisschen den Fokus drauf legen, wie organisieren sich die Leute auf dem Hof, wie teilen sie dort ihr Wissen und wie binden sie vielleicht auch neue Leute mit ein? So, wir hatten es da gerade so ein bisschen davon, da hattet ihr Erfahrungen gemacht jetzt mit eurem Umstellung, ihr seid größer geworden im Kollektiv. Erzähl mal den Leuten vielleicht den Kontext, aus dem ihr gerade kommt.
Ja, wir sind jetzt 5 Leute im Kollektiv und im Anbauteam. Und die große Neuerung ist eben, dass wir uns als Gruppe auseinandersetzen mit allen Details rund um die landwirtschaftliche Produktion und die Interaktion mit den Mitgliedern natürlich. Das ist neu für uns und sehr spannend, dass da niemand den Hut auf hat. Und es kommt dazu, dass wir jetzt eine Person da haben, die freie Ausbildung bei uns beginnt. In 2 Wochen geht es offiziell los. Die Wiebke ist schon seit September bei uns und wuft und ist so Teil von unserer Wohngruppe auf dem Land und wir haben uns schon gut kennengelernt. Und wir wollen ihr eine tolle Ausbildung ermöglichen, wo sie viel lernen kann. Die ist aber radikal anders als in einem traditionellen Betrieb, wo es einen Betriebsleiter gibt, der den Ton angibt und die Richtung bestimmt. Denn bei uns kann auch die Auszubildende genauso viel mitreden und mitbestimmen wie die anderen 4 Kollektivmitglieder. Das ist für uns was ganz Natürliches, erstmal jede anwesende Meinung auch für voll zu nehmen und das hin und her zu bewegen. Da sind immer wichtige Impulse dabei, ganz egal, wie viel Spezialwissen jetzt eine Person mitbringt. Das kann aber auch verunsichernd sein, wenn wir in einer Drucksituation, wir haben ja in der Landwirtschaft und im Gemüsebau Terminstress, wir müssen zu bestimmten Terminen einfach die Kulturen säen und pflanzen, den Boden vorbereitet haben, das muss eben alles laufen und wir stecken in unserem demokratischen Prozess vielleicht gerade fest mit widerstrebenden Meinungen. Und das ist eine Herausforderung, das so, so zu halten, dass der Anbau dadurch nicht blockiert wird, sondern viele richtige Entscheidungen dabei getroffen werden.
Bei euch ist es ja so, ihr lebt zusammen auch auf Basta, ne?
Ja.
Also das ist ja nicht bei allen Höfen der Fall. Also bei uns ist es ja auch so, dass die Leute eigentlich von außerhalb auf den Hof pendeln und dann halt sich während der Arbeitszeit auch irgendwie austauschen müssen sozusagen. Wie habt ihr da einen Wochenrhythmus gefunden oder wie habt ihr Zeiten festgelegt, dass ihr sagt, okay, hier machen wir Plenum, hier besprechen wir den Wochenplan und hier haben wir vielleicht sogar einen Zeitraum, wo wir dediziert uns frei halten, um Wissen auszutauschen oder so. Habt ihr da so eine Wochenstruktur?
Ja, wir haben ziemlich früh etabliert, dass wir nach dem Mittagessen einen 24-Stunden-Plan entwerfen. Also wir planen nach dem Mittagessen eben den verbleibenden Arbeitstag, den Nachmittag und auch gleich den Vormittag des Folgetages. Da haben wir eben so eine kleinteilige Absprache, wer macht was. Da sehen wir auch genau, was ist in den letzten 24 Stunden fertig geworden, was ist liegen geblieben, was muss noch erledigt werden. Und einmal die Woche machen wir einen Wochenplan, der ist gröber, wo wir auf die Tage verteilen verschiedene wichtige Arbeiten, die wir dann auch im laufenden Betrieb irgendwie wieder rearrangieren, je nach Wetter. Wenn es eben geregnet hat, dann müssen wir ganz andere Sachen machen, als wenn wir auf dem Boden arbeiten können.
Wenn du das jetzt mal zusammenzählst so über die Woche, was schätzt du, wie viele Stunden gehen für Besprechung und Planung drauf?
Ah, Moment, ist Winter, das heißt, unsere Hauptbeschäftigung ist Planen.
Okay.
Da kam es jetzt auch wirklich zu angestrengten Debatten. Ich glaube, wir haben es geschafft, 4 Stunden an einem Thema herumzubeißen. Das ist dann auch für alle belastend. Trotzdem ist dann schön, wenn ein gutes Ergebnis rauskommt. Und ja, im Winter gibt es einfach eine ganze Reihe von richtungsweisenden Entscheidungen, wo wir viel Aufmerksamkeit drauf richten müssen. Das geht ja los mit einer ganzen Reihe von großen Einkäufen, wo 4-stellige Summen überwiesen werden an Saatgut, Pflanzgut, Erde, Strukturen. Wir haben noch so einen für die Jungpflanzenanzucht Struktur gekauft und so weiter. Neue Maschinen werden angeschafft, das will alles bedacht werden. Also die Zeit, die wir nicht auf dem Acker verbringen, verbringen wir am Schreibtisch. In der laufenden Saison, würde ich sagen, dauert die Tagesbesprechung eine Viertelstunde. Und die Wochenbesprechung eine Dreiviertelstunde.
Und ihr seid dabei zu viert, beziehungsweise zu fünft.
Zu fünft,
ja.
Genau. Ja, wir haben. Wir kommen aus der Anfangsphase unseres Projektes jetzt langsam heraus in was Stabileres. Darum haben wir jetzt auch eine ein bisschen bessere Tagesstruktur eingeführt. Also wir haben jetzt klarer definiert, dass wir am Montag Sonntag machen. Am Wochenende kommen die Mitglieder und wollen auf dem Acker helfen. Ne?
Mhm.
Und ist immer die Hütte voll. Das ist auch schön und richtig. Darum haben wir jetzt den Montag definiert als unseren Feiertag, wo wir alle gemeinsam frei haben, damit wir nämlich auch gemeinsam vielleicht einen Ausflug machen können. Das haben wir sehr vermisst in der letzten Saison. Und dann haben wir noch weitere Tage frei, die man aber über die Woche schieben kann, sodass auch möglich ist, dass eben ich am Freitag mich abmelde und sage, so, ich verbringe das Wochenende in Berlin, ich gehe zu einem Konzert, schlafe bei einem Kumpel und dann ist trotzdem gewährleistet, dass auf dem Hof alles passiert, irgendwie mit dem Mitgliederbesuch und ich kann trotzdem 2-3 Tage frei machen.
Seid ihr alle 100% voll mit der Pultat gerechnet, oder?
Nein, wir orientieren uns Richtung 80%, wissen aber, dass wir in Arbeitsspitzen ein paar Überstunden machen, die wir dann anderswo wieder abbummeln.
Ich glaube, bei uns haben die Gärtner, ich bin jetzt nicht bei uns im Anbauteam, aber die haben zumindest versucht im letzten Jahr auch sich einen Nachmittag freizunehmen für Fortbildung im Team.
Ja.
Also dass dann, keine Ahnung, gemeinsam mal über den Fenchelacker oder so gelaufen wird und sagen, okay, wenn wir gemeinsam mit Mitgliedern ernten, dann ist eigentlich die Zielgröße für ein Fenchel ist irgendwie das und das. Oder auch, keine Ahnung, spezifischere Sachen zu Bodenfunden oder wie Dünge, wie das berechnet und so, dass da jemand, der sagt, ich habe da durch meine Ausbildung oder was auch immer viel Plan und wird das gerne auch weitergeben, weil das ist was, was wir immer brauchen und wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin, dann sollen das alle anderen können.
Ja.
Da haben die sich einen Nachmittag, glaube ich, immer in der Woche freigenommen,
ja.
Was ich sehr cool finde, weil wir haben ein sehr diverses Anbauteam, also bei uns gibt es einen, der hat in Witzenhausen ökologische Landwirtschaft studiert. Leute, die haben auf dem Demeter-Betrieb bei Piloveris ihre Gemüsegärtner-Ausbildung gemacht. Quereinsteiger, Leute, die Geografie studiert haben. Gibt es irgendwie alles mit dabei. Leute, die von der Schule im Prinzip direkt in die Gärtnerei sind. Und von dem her ist es sehr wichtig und sehr cool, da auch Sachen, die man irgendwie mal mitgenommen hat, auch weiterzugeben. Und das finde ich sehr schön, dass sie das geschafft haben, diese Zeit sich zu nehmen, sozusagen.
Ja. Wir haben auch was in der Richtung verabredet. In der freien Ausbildung hat man einen Lerntag. Das ist ein paar Stunden Zeit, wo eben der oder die Auszubildende Zeit hat, sich über die Bücher zu setzen und die Seminare vor- und nachzubereiten. Und wir haben beschlossen, dass wir 14-tägig die Lernzeit alle zusammennehmen und eben dann alternieren, dass sie sich eine Woche alleine hinsetzt, eine Woche zusammen und dass sie eben auch viel Raum bekommt, uns all das zu berichten, was sie in der Zwischenzeit lernt. Sie hat ein Seminar im Monat. Wochenendseminar und da kriegt sie total viel Input und es ist schön, wenn wir davon profitieren können. Im Gegenzug nehmen wir uns die Zeit, ihr von unserem Spezialwissen, was wir irgendwie bislang einsammeln konnten, auch alles so zu berichten und auch zu diskutieren miteinander und zu kontrastieren vielleicht mit den Lehrinhalten der freien Ausbildung. Ich glaube, da können schöne Fragen entstehen, die sie wieder mit zum nächsten Seminar nehmen kann oder wir unsere Berater fragen können.
Ja, bei uns ist es ja auch so, dass wir letztes Jahr den ersten Auszubildenden sozusagen auf dem Hof hatten. Aber ehrlich gesagt bin ich da gar nicht so arg in die Details involviert, wie der jetzt konkret die Ausbildungs- oder die Verabredungen bezüglich des Auszubildenden waren. Dieses Jahr haben wir wieder eine da, die Heloise aus Frankreich. Und da haben sich jetzt gerade ein paar Gärtner zusammengesetzt mit Luciano zu fünft und haben ein Konzept entwickelt, wie dieses Jahr strukturiert werden soll. Leider war ich da nicht dabei und habe auch das Protokoll noch nicht aufmerksam gelesen. Da kann ich da nicht allzu viel zu sagen, aber da ist auch was im Gange. Die sind irgendwie auch dabei. Was noch eine andere Form von Bildung und Fortbildung ist, ist so Tagungen. Also jetzt irgendwie, unsere Gärtner springen immer auf der Bad Böll bei der Bioland-Tagung rum. Da hat sich mittlerweile auch sehr schön ein Solawi-Tag im Endeffekt eingespielt. Also die sind da, glaube ich, jetzt seit 3 Jahren und haben erst halt mal einen Vortrag gemacht zur solidarischen Landwirtschaft, dann letztes Jahr einen Film gezeigt und einen Vortrag gemacht und dieses Jahr haben sie, glaube ich, einen ganzen Tag im Prinzip über solidarische Landwirtschaft berichtet und da sind halt wirklich viele Leute vom Fach und sie sagen, für sie ist das unglaublich spannend, auch der Austausch mit Leuten, die seit Jahrzehnten eben Biolandwirtschaft in Baden-Württemberg machen und da kriegen sie ganz andere Zugänge zu Landwirtschaft, wie jetzt ja, bei einem Treffen mit den anderen, mit den Mitgliedern oder auch jetzt auf einem Treffen wie hier, wo halt auch schon auch viel von Organisation und Kommunikation und allgemein Netzwerk, politische Bewegung drum ist. Ja. Also da geht es sehr viel fachmäßig auch um eine Weiterbildung. Und ich weiß auch, dass einige, ich glaube 3 von unseren Gärtnerinnen waren auch schon bei dem Fortbildungsseminar von hier in Witzenhausen rum angeboten wird, CSA-Fortbildung. Und auch so, ich weiß gar nicht, ob wir bei der CSA-Fortbildung oder bei den Bodenseminaren waren, die Jan-Hendrik Kopp uns angeboten haben. Aber gibt es da bei euch auch irgendwie Verabredungen, dass Fortbildungen jetzt für den Gärtnerbereich vorgesehen sind und auch im Budget verankert sind und so, dass das mitgenommen wird?
Nein, sind nicht im Budget verankert. Leider nicht. Wir haben unser Budget ziemlich knapp gehalten, haben einige Punkte noch in der Diskussion rausgestrichen oder verkleinert, damit wir damit irgendwie gut über die Runden kommen. Das Budget war ein bisschen schwierig dieses Jahr. Wir haben wir sind wesentlich teurer geworden im Durchschnitt. Ne? Also teurer ist relativ. Es gibt die Bietrunde und alle zahlen so viel, wie sie können und bereit sind. Aber trotzdem müssen wir den Haushalt irgendwie decken. Und wenn man sich das ins, als Gesamtvolumen anschaut, dann ist, ja, sind jetzt mehr Leute beschäftigt und die freie Ausbildung an sich kostet auch schon Geld jeden Monat. Darum haben wir jetzt keine Fortbildung für uns eingeplant.
Ja, das ist halt bei der solidarischen Landwirtschaft vor allem Gärtnerbetrieben. Also ich weiß nicht, was bei euch ist, aber bei uns sind halt 66% oder sowas, die 2/3 halt der Gesamtbudgetkosten sind Lohnkosten. Ja. Und sobald du halt nochmal deine Stundenzahl verdoppelst, ist halt auch der Haushalt relativ schnell aufgebläht. Und nicht nur die Anzahl der Stunden spielt da natürlich auch die Rolle, sondern auch den Betrag, den du pro Stunde in deinen Haushalt einberechnest. Und da werden Haushalte gleich mal verdoppelt. Das geht relativ schnell. Ein paar Leute dazugenommen, Gehaltserhöhung eingepreist und schon sehr viel mehr Geld rausgehauen. Ja, aber das ist vielleicht auch eine Frage, wie man vielleicht, also oftmals sind ja auch solche Seminare an sich relativ teuer, oder ist ja auch in Ordnung, ne? Also Bildung muss ja auch bezahlt werden. Da können wir eigentlich jetzt gerade drüber sprechen. Also bei uns ist auch es war eigentlich immer ein Anspruch, diese Solawi, wir machen das ja nicht für uns, damit wir besseres Gemüse haben. Ne? Wir wollen ja, das ist ja ein viel weitgreifender Bildungsprozess jetzt, nicht nur was angeht, die Mitglieder irgendwie wieder mit der Natur, mit dem Bahnbauern zu verbinden. Die Entscheidungsprozesse haben wir schon erwähnt, die Bildungsprozesse innerhalb des Teams, aber es ist ja auch eine politische Bildung, dass du eben den Leuten sagst, okay, es geht anders, Landwirtschaft zu machen, und es gibt noch einen viel größeren Kontext, als es nur unsere Lebensmittelproduktion für uns selber. Es ist auch, man kann ja auch so weit gehen, dass man sagt, ja, unsere Aufbauung der Alternativen hier ist auch ein Teil des solidarischen Kampfs gegen irgendwie neoliberale Ausbeutung und Unterdrückungsverhältnisse weltweit. So, dann kann das ja ziemlich weit fassen. Und die GMOs und Freihandel und so weiter, da gibt es ja viele Beweggründe, wo man auch mehr Solawi mit verbinden kann.
Es ist auch ein Statement in der Region, also im ländlichen Raum zu zeigen, dass so ein alternativer Betrieb, der erstmal belächelt wird, tatsächlich funktioniert. Das bringt die Nachbarn, die natürlich viel und gern darüber reden, auch zu einem Umdenken. Und ich sehe bei uns in der Nachbarschaft auch einiges Interesse. Und wir sind jetzt 2 Jahre da und Leute wundern sich, dass das ja doch funktioniert.
Dass ihr immer noch da seid?
Ja. Und das ist schön, da auch mit den Leuten drüber zu sprechen, die noch gar keine Berührung mit solidarischer Landwirtschaft hatten.
Aber genau, aber der Punkt ist ja, dass wir da sehr viel mehr Arbeit machen als Gemüse produzieren.
Richtig.
Und das halt ökonomisch jetzt preislich irgendwie schwierig umzurechnen ist sozusagen. Und bei uns gab es viele Sozialpädagogen und so weiter, die gesagt haben, ja, man müsste doch irgendwie jetzt hier Schulklassen rüber und so. Ne? Und wir haben ja auch keine Ahnung, wie viele Gruppen, also wie viele wie viele Initiativen sind bei uns schon über den Hof geschlappt, um sich irgendwie Inspiration zu holen? Oder wie viele Leute, die halt irgendwie was von uns gehört hatten und wollten mal vorbeigucken und so, kennt ihr ja auch.
Ja.
Und das ist halt unmöglich, irgendwie in Geld auszudrücken, aber macht halt Arbeit. Du musst irgendwie die Leute auf die Anfragen antworten, die Fragen beantworten, am besten auch halt, also keine Ahnung, wir uns ja auch immer müssen da hinfahren. Also ich habe auch schon Gruppen betreut, einige dort, und dann fahre ich halt eine Stunde zum Hof, so über Freiburg, dann noch zum Hof und treffe mich mit denen und das ganze Gedöns. Das ist irgendwie alles Arbeit, alles Aufwand. Und das ist eine große Frage, glaube ich, wie kann man das auch irgendwie so gestalten, dass die Leute, die diese Arbeit, diesen Aufwand haben, auch irgendwie gewertschätzt werden, sei es durch Geld, sei es durch ein Gehalt, sei es auch wie immer.
Ja, und auch über einen längeren Zeitraum gewährleisten, dass sie das gerne machen, ne?
Ja.
Also im Moment ist der Idealismus hoch und wir machen das, weil wir halt auch mit dem Herz dahinter stehen und die ganzen Soziologie-Studenten, die ein Interview möchten, bekommen das auch. Und ja, klar, wenn ich gerade 12 Stunden vielleicht auf dem Acker war, weil irgendwas unbedingt fertig werden musste, dann habe ich Und dann bin ich vielleicht an meiner Kapazitätengrenze, ja. Aber meistens macht mir das viel Spaß. Meistens habe ich dann auch Lust, das weiter zu vermitteln. Das passt schon. Aber längerfristig gebe ich dir recht, dass es irgendwie eingebaut werden muss in diese Gesamttätigkeit und nicht so als ein Hobby und freiwilliges Extra da noch herumschwirrt.
Nochmal mit dranhängt an der Arbeit, die als Gärtner eh schon relativ schlecht bezahlt ist und dann nochmal ein Extra mit Bildungsarbeit hinten dran zu hängen, ist halt dann irgendwie, ja, es gehört mit zu diesem Komplex von Wertschätzung, von Dienstleistungen oder ja, eben Gemüse ist einerseits also preislich oder halt Lebensmittel preislich sehr niedrig angesetzt. Und auch Bildung ist halt irgendwie, wird halt normalerweise vom Staat gemacht. Und wenn jetzt irgendwie Schulklassen anfragen, gibt es halt kein Budget dafür und so. Ist echt immer schwierig. Da muss irgendwie auch noch was sich überlegt werden. Community Supported Education. CSA, B, C, D, E. A, Agriculture. B, Bakery. C, Conserve. Also irgendwie konservieren. D, E wäre dann schon Education, wäre es nicht D. Finden wir auch noch was. Naja, aber wo wir auch noch darauf hinaus wollten, wir sind ja eigentlich von dieser Finanzierung und Fortbildung sind teuer und so. Und hast du auch schon gesagt, manchmal fällt einem so ein bisschen die Decke auch auf den Kopf, wenn man zu viel irgendwie mit seinem eigenen Kollektiv den Tunnelblick schon drin hat und mit den Leuten irgendwie dann wird es auch irgendwie mal anstrengend, wenn man so viel aufeinander hockt und so. Und da hatten wir ja mal in Freiburg auch die Idee, dass man, wenn wir jetzt so ein tolles, blühendes Netzwerk haben, wie wir hier sehen, 130 Leute sind bei dieser Frühjahrstagung und 80 Solawi-Höfe oder was gibt es jetzt mittlerweile, dass man da eben auch irgendwie mal zu einem Punkt kommt, wo man sagt, lass uns doch versuchen, so einen Austausch von Gärtnerinnen und Gärtnern zwischen Höfen zu organisieren, damit die sich auch in einem anderen Hof Inspiration holen, neue Ideen kriegen, vielleicht neue Ideen dort auch hinbringen und Wege aufzeigen, wie man Sachen anders organisieren kann oder so. Und das fände ich eine spannende Idee. Ich weiß aber nicht, ob sich da andere schon zu Gedanken gemacht haben oder ob das da schon konkrete Ansatzpunkte gibt oder sowas. Das wäre vielleicht mal spannend, nochmal rauszusuchen.
Ja, rauszuarbeiten. Das wär ganz toll. Ja, ich glaube, dass so ziemlich jeder Solawi-Hof schon mal so einen Gedanken hatte. Also wir hatten das sicher schon mehrfach auf Basta, dass wir gesagt haben, Mensch, wäre das toll, wenn wir mal nach Leipzig fahren würden. Einer von uns würde in Leipzig arbeiten und einer von Leipzig kommt hoch so und wir tauschen die Arbeitskraft und bringen den Input mit und bringen den neuen Input mit nach Hause. Das würde, glaube ich, super funktionieren. Und da kommt ja kein Laie, sondern es kommt auch eine gelernte Kraft. Also man kann schon irgendwie gewährleisten, dass auch die Arbeit stattfindet. Die Person arbeitet anders und die kennt sich auch erstmal nicht aus. Das ist sicher, muss man so ein Menschen ein bisschen an die Hand nehmen und erstmal zeigen, okay, wo ist was und wie sind die Wege praktisch. Meistens arbeiten wir ja im Team, ne? Und dann kann auch ein neuer Mensch mitlaufen und einfach mitarbeiten. Und ja, es ist ja auch nicht nur die Arbeit auf dem Feld, sondern es wird auch ganz viel erzählt von dem anderen Projekt und es geht hin und her und man kann sich vergleichen und austauschen. Ich glaube, es wäre eine wahnsinnig gute Idee, das auf die Beine zu stellen.
Und auch so eine erste Einführung in die Arbeiten findet ja auch sozusagen statt, wenn man jetzt die Mitgliedseinsätze, das ist ja auch schon immer eine Art Betreuung, wenn man da schon die Mitglieder halt sozusagen betreut und einweist, dann hat man da auch schon mal den Anfang gemacht, um den oder die neue Gärtnerin für die gewisse Zeit irgendwie mitzunehmen. Ja, das ist sehr spannend. Ist einfach noch nicht versucht worden bisher oder ist es schon irgendwas gescheitert?
Ich weiß es gar nicht. Wir haben es noch nicht versucht. Aber ich bin mir fast sicher, dass es schon sowas gegeben hat. Einfach ganz informell über persönliche Kontakte. Gerade da, wo die Solawi-Höfe eng beieinander sind. Hm. Niederkaufung fällt mir dazu ein. Die sind auf jeden Fall in einem engen Austausch auch mit Arbeitskräften.
Ja, und rund um Berlin müsste es ja jetzt mittlerweile auch einige Höfe geben, wo das keine Weltreise ist vom einen Hof zum anderen.
Ja, genau. Wir haben unser Regionaltreffen jetzt initiiert. Es waren 8 Höfe da. 13 kenne ich. Das war schon mal nicht schlecht. Und wir haben verabredet, uns ein paar Mal zu treffen, und zwar ganz konkret auf Höfen, um den Hof anzugucken und drüber zu reden, wie der Anbau gemacht wird. Also nur Praxis, das ist das, was die Leute interessiert.
Das ist vielleicht auch der erste Schritt, den Hof erstmal kennenlernen, relativ informell, und dann bilden sich vielleicht auch solche Ideen.
Genau.
Das ist vielleicht viel pragmatischer als irgendwie eine Art Austauschbörse für Gärtnerinnen zu initiieren irgendwie.
Ja. Ich würde nicht erst die Struktur schaffen und dann Leute suchen, die Struktur füllen, sondern andersrum.
Ja.
Oh, das ist immer so eine, böse gesagt, deutsche Art und Weise an Sachen ranzugehen, ne? Dass man erstmal so einen Rahmen kreieren muss und Struktur schafft. Also eigentlich habe ich Lust, dass ich mal im Sommer zu euch komme, so weil ich dich kenne und weil ich euer Projekt cool finde und ich könnte einfach mal anrufen und sagen, ey, jetzt habt ihr Lust, hat vielleicht sogar jemand Lust, hochzukommen für die Zeit, und wir machen das einfach so, weil wir uns kennen. Das fände ich schön. Und dann reden wir darüber und sagen, hey Leute, das haben wir gemacht.
Das
war voll geil.
Das solltet ihr auch machen. Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist das so auf jeden Fall der organischere Weg, vielleicht sowas anzugehen. Das hört sich stimmig an, hört sich was.